Herzlich willkommen zu Antenne Baldrian, eurem Lieblings-Italien-Podcast mit dem Dominik.
Und dem Claudio.
Ja, wir reden heute unter anderem auch über das Unglück in Italien. Da ist ja in Genua bekanntermaßen eine Autobahnbrücke zusammengefallen. Bis jetzt, glaube ich, 38 Tote, stand Donnerstag oben oder Freitag früh am Morgen. Und noch 10 bis 20 Vermisste habe ich heute Nachmittag noch einmal gelesen. Jetzt sind wir ja beide leidenschaftliche Italienfahrer. Ich habe mir überlegt, ob ich dort schon mal durchgefahren bin. Aber ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, so die Abzweigung Richtung so, Westen, Richtung Frankreich.
Ja.
Aber man könnte das dort um Genua herum, hat es viel so Viadukt, wie man dem ja sagt.
Genau. Wir sind auch, also auch bin ich dort schon mal drüber gefahren, ich weiß es auch nicht so genau. Aber wir haben ja jahrelang jedes Jahr in Rapallo-Ferien gemacht. Das ist so ein bisschen östlich von Genua. Also wenn man dort hinfährt, dann geht man nicht drüber. Aber wir sind auch meistens einmal in der Woche, dann sind wir dann, oder in diesen Ferien sind wir mal auf Genua von dem her. Aber ja.
Ja, Glück gehabt in dem Fall.
Ja, ein riesen Glück.
Das ist natürlich eine Frage, oder? Muss man Angst haben, wenn man in Italien über so Brücken fährt? Wahrscheinlich schon ein
bisschen. Ja, das stellt sich uns ja jetzt aktuellerweise.
Ja.
Da wir noch eine Woche auf Sizilien gehen. Aber gut, das ist ja dann immer so die Frage. Man könnte jetzt auch sagen, jetzt ist es ja wieder passiert einmal. Aber wir, also...
Also Mensch, wegen dem passiert jetzt das Klima nicht mehr,
genau. Oder? Genau. Habe ich riesig aufgepasst bei den Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Aber ja, es ist sicher so, dass gerade aus diesen Jahren, das ist ja ein, ich glaube, späte 60er oder frühe 70er Jahre Brücke. So in dieser ganzen Konjunkturphase, dort ist natürlich infrastrukturell sehr viel abgegangen, nicht nur in Italien, auch bei uns. Es gibt bei uns ja auch so ein bisschen die berühmten Hochkonjunkturbauten oder Hochkonjunkturstrassen oder was auch immer. Das sind immer so ein bisschen die Geschichten, die dann so ein bisschen davon bröckeln.
Okay, also du bist ja Ingenieur, oder? Also ist das bekannt, oder was?
Ja, das ist schon noch bekannt, ja. Also jetzt nicht unbedingt... Also bei uns jetzt nicht irgendwie, dass eine Brücke oder was auch immer, es geht dann mehr so um Betonbauteile zum Beispiel, so Schächte oder so, das ist wirklich noch, das ist noch bekannt, dass dort einigermaßen minderwertige Qualität häufig auch verbaut worden ist.
Okay.
Wo dann schon so eher mal in die Jahre kommt.
Jetzt, so Beton hat man ja, habe ich jetzt gelesen, dass man lange das Gefühl hatte, dass er eigentlich unzerstörbar. Ist das ein lang verbreiteter Glaube gewesen, oder? Hast weiß du noch nie von dem gehört?
Nein. Ja, bei Beton kann ja das Problem sein, erstens, dass du so Stahlkorrosion hast, wenn...
Was ist das?
Also es ist eigentlich einfach, wenn der... Also Beton hat ja in der Regel Stahl drin, also wir reden ja einfach von Stahlbeton, weil der Beton selber sehr stabil ist auf Druck, aber eben auf Zug nicht. Also wenn du eigentlich die Struktur tust, also ist, ja gut, es ist ein abstrakt, wenn man sagt, man zieht es auseinander, aber wenn man es verbiegt, sozusagen, dann hast du eigentlich auf der Innenseite von so einem Knick hast du eigentlich wie eine Druckstelle und auf der Aussenseite hast du eigentlich eine Zugstelle. Und auf die Zugkräfte ist Beton eigentlich sehr instabil, wegen dem hat irgendein gescheiter Mensch mal den Stahlbeton erfunden und der Stahl gibt ihm eigentlich so die Zugfestigkeit. Und beim Stahl ist es so, dass dort, also dort wird nicht, logischerweise nicht rostfreier Stahl verbaut in Stahlbeton, weil es einfach viel zu teuer wäre. Und dort tut man einfach die Überdeckung vom Stahl, hat halt das Mindestmaß. Also der muss einfach möglichst eine gewisse Anzahl Zentimeter, ich glaube meistens 3. Oder einfach 3, dass der genug luftdicht verpackt ist, dass er eben nicht davon rosten und so ein bisschen in dem basischen Betonmilieu ja, liegt und nicht rostet. Das sieht man ja manchmal auch so bei, ja, wenn man zum Beispiel eben so bei alten Brücken darunter reinschaut, oder ja, dass dort manchmal so Rostungszeug irgendwie runterläuft. Das ist dann so eigentlich einfach der Stahl im Beton, der rostet.
Und das wäre das Zeichen, dass man es irgendwie muss da anschauen, wenn es vorher verrostet, oder was?
Ja, man kann das sanieren. Also man kann auch den Stahl neu einziehen, oder man kann es auch, ja, man kann es auch gerade so teilweise erneuern. Aber gut, man weiss ja jetzt eben bei dem, also jetzt in puncto so Genua mit dem Unglück, weiss man ja noch nicht, was dort genau das Problem gewesen sei, oder?
Ja, nein.
Aber gut, es ist ja jetzt so ein bisschen europaweit, ist ja jetzt wieder die ganze, also einmal auch in den Medien, so die Diskussion aufkommen, eben wie kontrollieren wir überhaupt unsere Brücken und wie läuft das Ganze und sowieso. Also irgendwie mal so eine lustige Schlagzeile gestern gelesen, irgendwie, dass so ein Unglück in der Schweiz unmöglich sei. Ich weiß nicht genau, wer das rausgelassen
hat. Hybris nennt man das, oder?
Habe ich einigermaßen amüsant gefunden, wenn es nicht gerade so ein blöder oder ein tragischer Anlass gewesen wäre. Ja.
Eben ja, Ursachen weiss man eigentlich noch nichts. Es ist offenbar, hat man können lesen, dass ein Blitz eingeschlagen hat, kurz bevor die Brücke zusammengefallen ist. Aber das kann ja nicht irgendwie ein Grund sein, dass gerade so ein Riesenteil irgendwie zusammenklappt, oder?
Aha, nein. Also ja, jetzt gerade die Story mit dem Blitz. Also ich meine, ich wüsste nicht, was ein Blitz genau soll auswirken, da so eigentlich so Stahlbetonbauten extrem gut geerdet sind. Das halt, ich meine, sie bestehen mehr oder weniger aus Stahl und die ganzen Fundamente sind auch aus Stahlbeton. Also von dem her, ja, keine Ahnung. Aber ich meine, ich bin ja nicht bin kein Statiker.
Also es gibt schon Stimmen gegeben, die irgendwie, also das sind natürlich wie bei so Sachen, sind Leute für gekommen, die gesagt haben, ja, sie haben jetzt schon vor Jahren gewarnt, dass wir das jetzt irgendwie immer uns mal anschauen dort. So italienische Infrastruktur ist eigentlich so ein bisschen legendär dafür, dass immer alles ein bisschen auseinandergefallen ist.
Sehr teuer und sehr schlecht.
Es ist vielleicht auch irgendwie so ein bisschen ein Vorurteil, so ein bisschen eben, wir Schweizer könnten es besser und so als der Rest der Welt und alle anderen sind irgendwie zu blöd dafür, aber es hat sicher irgendwie ein Körnchen geworden, dass es dort in Italien Problem gibt, aber ich meine, die gibt es auch in Deutschland. In Deutschland haben sie irgendwie seit Jahren ist irgendeine Autobahnbrücke, müssen sie immer wieder sperren, weil die fast zusammengeht, irgendwo in Leverkusen, glaube ich, oder so. Also da ist Italien nicht allein mit dem Problem.
Ja, also ich meine, das ist ja sowieso, also du musst ja auch immer von einem Restrisiko halt auch reden, wenn du Infrastruktur hast, wo kann versagen und was dann halt die Auswirkung ist. Also ich meine, wenn halt die Straße irgendwo am Boden kaputt geht, dann geht sie kaputt, dann flickt sie auch wieder. Bei einer Brücke hast du halt so ein bisschen anders ausgesehen. Aber ja, ich finde jetzt eben, also was denn genau im Detail da der Grund war, wieso jetzt das zusammengeht, ist ja eigentlich nicht einmal so interessant, finde ich. Interessanter ist ja eben eher, dass anscheinend strukturelles Problem halt auch hast. Also gerade in Italien. Also Italien ist auch sehr berühmt dafür, eben wie teuer überhaupt so öffentliche Infrastrukturen auch sind im Bau. Da du halt einfach auch eine hohe Korruption anscheinend hast in dieser ganzen Vergabegeschichte. Und dann eben Qualität vielfach halt auch nicht stimmt. Plus kommt ja auch noch dazu, dass die Brücke da in der Autostrade, wie heißt es?
Perlitalia, ja.
Perlitalia heisst, das ist eine private Firma. Also sind ja die, denen, wo man immer Geld zahlt, wenn man auf der Autobahn fährt. Bei diesen Meldstellen. Also ja, da finde ich auch noch einen interessanten Punkt.
Ja. Aber das mit der Korruption, das ist ja genau ein Grund gewesen, wieso, also das habe ich jetzt auch gelesen, jetzt im Zuge von der ganzen Berichterstattung, das ist der schaffbare Grund gewesen, wieso, was man eben in den 90er Jahren da angefangen hat, die Strassen privatisieren, oder? Weil es halt in der staatlichen, was auch immer das immer war, ist vergleichbar wahrscheinlich wie das Bundesamt für Strassen, dass es dort eben immer mit so massiven Korruptionsfällen gekommen ist. Und da hat man wahrscheinlich das Gefühl gehabt, ja, wenn man das irgendwie dann auslagert, ist wenigstens schon mal weg vom Staat, oder irgendwie die ganze Geschichte. Und die haben dann vielleicht auch ein Interesse daran, das Ganze ein bisschen effizienter zu gestalten.
Ja, eventuell, aber sie haben sicher auch ein Interesse daran, halt Dividenden auszuschütten.
Ja, das ist der andere Punkt, ja.
Also ja gut, dort bin ich halt schon ein klarer Gegner von Privatisierungen, von Sachen, die öffentlich genutzt werden. Also Es gibt auch die Fälle, zum Beispiel in Großbritannien, wo Trinkwasserversorgungen und Abwasserentsorgungen privatisiert werden. Und das war eigentlich sehr schnell die Folge, sehr schlechter Service, sehr hohe Kosten für den Endnutzer. Ja, also ich wüsste, also mir erschließt sich es auch in der Logik nicht, wieso das eine intelligente Lösung sein soll, ehrlich gesagt.
Ja, man erhofft sich immer, dass das private Unternehmen halt eben muss Gewinn machen, darum arbeiten sie effizient und super und sicher und bla bla bla, weil das ist ja alles Reputation und so und Zeug und Sachen. Aber in Italien ist ja speziell die Autostrada per l'Italia, die gehört ja in einer Firma, die heisst irgendwie Atlantia. Dort ist die Familie Benetton dick drin, also die kontrolliert eigentlich die Firma als bekanntes Modeunternehmen. Und Italien hat, glaube ich, auch europaweit die höchsten Mautgebühren. Und eben die Atlantia, die macht irgendwie so gegen die 7 Milliarden Euro Umsatz im Jahr und irgendwie 70% kommt eigentlich aus diesen hohen Mautgebühren. Und jetzt muss man sich eigentlich vorstellen, die sind dick im ganzen Infrastrukturwesen, nicht nur in Italien drin. Also die betreiben zum Beispiel die beiden Flughäfen in Rom, sonst noch Flughäfen irgendwo. Sie haben so ähnliche Mautsysteme oder sie besitzen die Strassen sozusagen in Brasilien und Chile. Und wenn irgendwie schon lange das spanische Bondo übernehmen. Also das ist so ein riesen, eigentlich fast ein Weltplayer, was so Infrastruktur-Scheiß angeht.
Okay.
Eben, man sagt irgendwie so, dass das so ein bisschen Geldrockmaschine ist von der Familie Benetton, die über Strassen. Die haben irgendwie 3000 Kilometer von 7000 Autobahnkilometern in Italien gehören einfach denen, sozusagen. Ja, und die sind jetzt auch mega unter Druck gekommen, politisch. Also, eben, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen gaga, wie schon am Tag, wo das passiert ist, da das grosse sich die Schuldenschuhe losgegangen ist, oder? Die Regierung hat einerseits eben die Firma beschuldigt, oder? Weil die halt zuständig sind für den Unterhalt von den Strassen. Gleichzeitig haben sie die EU beschuldigt, weil Italien so hoch verschuldet ist, eben nicht so kann investieren und so. Die ganze EU-Finanzpolitik. Das finde ich eigentlich gesagt ein bisschen pervers. Ich meine, vielleicht sollte man zuerst mal ein Wochenende warten und mal die Leute retten, bevor man da gross anfängt, mit Schuldzuweisung um sich werfen. Und sie haben auch gerade gesagt, dass sie dann eventuell die Konzession wegnehmen für die 3000 Kilometer. Aber das können sie gerade vergessen. Ja, also ich meine, die Konzession die läuft irgendwie noch bis 2042.
Okay.
Kannst du dir vorstellen, was das an Schadensersatzzahlung würde bedeuten für den Staat, wenn er jetzt die Konzession einfach so wegen einem grundlos oder vor der Hand?
Ja, nein, also das finde ich schon auch, das geht dann irgendwo durch die Zweit, einfach einmal so prophylaktisch irgendwie eben 38 Tote dann so einer Firma oder dann stellvertretend irgendwie so einer Familie anzulasten, eben zu einem Zeitpunkt, wo man noch keine Ahnung hat, was das was da eigentlich passiert ist in dem Sinn. Ja, ich meine, man kann ja sicher eben, man kann über strukturelle Probleme reden, aber ja, gut, man kann auch wehrweisen, eben, ob das dann halt einfach eine Folge daraus ist vielleicht. Aber ja, das finde ich dann schon auch gerade ein bisschen krass. Ja, wie man da einfach dann sehr schnell einen klaren Sündenbock sucht, sicher auch aus Eigeninteresse, irgendwie dann, ja, einfach so die Story so ein bisschen von sich wegzubinden irgendwie, oder jeder, ja, es geht dann einfach so sehr schnell der schwarze Peter rum und, ja, also irgendwo durch, eben, es ist ja auch geschmacklos, auch finde ich jetzt gerade. Weil zuerst redet man jetzt einfach mal von einer Tragödie. Ja, es ist natürlich etwas, wo man so sagt, es darf nicht passieren, aber so Sachen passieren, also zuerst einmal. Und das, aber ja, redet man halt vom Restrisiko. So Sachen passieren einfach. Und, also, oder ob jetzt das ein Fall ist, wo, das halt, eben, wo man kann sagen, das passiert nicht einfach, sondern das hat die und die Gründe und da ist wirklich irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht aus Geldgier sind da irgendwie Massnahmen irgendwie getroffen worden. Das sei dahingestellt, aber das weiß halt einfach niemand. Also es ist jetzt immer noch nicht, also ich habe jetzt noch nie gelesen, eben, dass seit irgendwie 10 Jahren die Brücke nicht mehr angelenkt worden ist und irgendwie da Sachen irgendwie nicht gemacht worden wären, die hätten selber gemacht werden. Also,
Also was das Thema ist, ist halt die ganze Autobahnführung um das Genua, wo wirklich so ein Knotenpunkt ist, eigentlich so in dem Ost-West-Verkehr dort an der Küste nachher. Ja, da gibt es schon lange irgendwelche Pläne in der Schublade, die rumliegen und so. Unter anderem von einem bekannten Genueser Cinque Stelle-Politiker stark bekämpft worden ist, noch vor ein paar Jahren. Wo dann halt die Vorwürfe wieder von der anderen Seite irgendwie gekommen sind, oder? So gegen die Populistenregierung in Rom und so. Und die, generell die Populisten von der Cinque Stelle.
Die sind jetzt auch an allem geschuld.
Ja, die sind wirklich auch einfach so geschuld. Spannend ist auch, dass die EU-Kommission die jetzt natürlich gerade gewehrt hat, erzählt, dass sie eben irgendwie 2,5 Milliarden irgendwie gesprochen haben für so Infrastrukturprojekte und eben auch speziell für das Genua und auch immer wieder angemahnt haben, darum, dass man das selber antreiben und bla bla bla. Mhm. Also, ja, aber der Punkt, den du angesprochen hast mit der Privatisierung, das ist natürlich schon, das ist auch in der Schweiz immer wieder das Thema gewesen, also, und auch in unseren Nachbarländern. Das ist, glaube ich, so eine Welle, die so eigentlich so in den 90er Jahren losgegangen ist, oder? Wo man eigentlich so die ganze, vor allem so Telekommunikation, da ist eben auch Bahnverkehr und so, oder generell ÖV davon privatisiert. Und dass das natürlich auch negative Folgen hat. Ich meine, das sieht man nicht nur in Italien im Strassenverkehr, oder? Das sieht man zum Beispiel in Deutschland, wenn es um das Thema Internet geht, also wenn man ein bisschen deutsche Podcasts hört, ist es irgendwie, wo sich so ein bisschen mit Netzthemen beschäftigt und so, das ist immer ein riesen Thema. Es ist eigentlich so ganz über ein Gebiet gibt, wo es irgendwie also eigentlich nichts gibt, weder mobiles Internet noch sonst Internet. Ja, es klingt ein bisschen chauvinistisch, aber da hat, glaube ich, die Schweizer das schon noch ein bisschen gescheiter gemacht. Weil, ich meine, es gibt noch Swisscom. An denen ist der Bund immer noch die Mehrheit und die haben eigentlich eine Grundversorgungspflicht. Ich habe heute noch einmal nachgelesen, die müssen irgendwie überall ein Internet mit 3 Megabit pro Sekunde anbieten.
Also okay.
Ganz schwierig.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen, aber dass es halt, also das gerade bei diesen Privatisierungen, ich meine, wenn sie stattfindet, ist es halt auch immer noch Sache von der Gesetzgebung, aber die Rahmenbedingungen halt zu fixen. Und also jetzt gerade, um nochmal auf das Genua zurückzukommen, ich meine, also in dem, also was so einen Fall anbelangt, sind die Rahmenbedingungen sicher da. Also
ja.
Das bezweifle ich jetzt nicht an, also dass die jetzt irgendwie, was die Sicherheit anbelangt, irgendwie weniger müssten machen oder weniger mietet, also hätte ich jetzt nicht Zweifel.
Also offenbar gibt es noch sogar europäische Vorschriften, wenn es eben um so Brückenkontrolle und so Zeugs geht. Mhm.
Also eben das ja auch, gell. Das ist auch ein europäischer Knotenpunkt sozusagen. Kritik ist ja dann eben eher einfach, dass es wird halt teurer und irgendwie der Endkonsument hat halt weniger davon. Ja, aber eben, ich meine, wie auch dort in Deutschland, ich meine, das ist halt, klar, man kann jetzt auf die privaten Firmen irgendwie böse sein, weil die irgendwie halt nicht investieren, wo es irgendwie halt sich einfach nicht lohnt.
Ja.
Aber ich meine, ja, das ist halt einfach eine reine Gesetzgebungsfrage. Also,
ja, also es ist ja naiv zu glauben, wenn du das irgendwie aus der Hand gibst und das Gefühl hast, die sind irgendwie schon so nett und dann irgendwie alle denken. Ich meine, gerade jetzt in der Schweiz dir vorstellen, schon alle über Bergtäler und so. Ich meine, schon nur im öffentlichen Verkehr, ich meine, unser ganzer Regionalverkehr, der ist auch defizitär, oder? Ich meine, die SBB macht ihr das Geld mit den Fernverkehrsverbindungen, die gut besetzt sind und so, aber dass da noch irgendein Postauto irgendwo in den Krach reinfährt, ich meine, das ist halt einfach alles quersubventioniert und halt der Leistungsauftrag, der halt von der Öffentlichkeit kommt, wo die Unternehmen jetzt in dem Fall halt Postauto erfüllen, oder?
Ja. Aber ja, es ist ja dann auch ein Irrglaube, also weißt du, so eben so öffentliche Güter oder Dienstleistungen dann irgendwie so total zu liberalisieren, aber dann den Anspruch an, dass man dann eben gleich den Service Public sozusagen kann aufrechterhalten. Weil ich meine, wenn ja du einfach, also wenn du einen spielenden Markt hast mit einfach vielen Playern, ich meine, also wer willst du denn zwingen, irgendwo in, weiß auch nicht wo, eben eine Glasfaserleitung irgendwo ziehen durch die deutsche Pampa oder eben Postauto fahren.
Nein, es ist ja da eben kein Service-Publik mehr, oder? Das ist halt eigentlich der Markt, oder? Wo das regelt, oder? Wenn keine Nachfrage oder eine kleine Nachfrage besteht, dass sich das nicht lohnt und so, dann wird es halt einfach nicht gemacht. Und das ist halt gerade bei so wichtige Infrastrukturen, wo jetzt irgendwie das Internet auch dazugehört, oder? Da kannst du eigentlich nicht mehr an der Gesellschaft teilnehmen ohne Internet. Auch ohne Mobilität ist das sehr schwierig. Das ist halt, ja. Das muss irgendwo immer ein bisschen unter Kontrolle von der Öffentlichkeit sein. Funktioniert das wahrscheinlich nicht, ja.
Ja, und ich meine, Problematik ist das schon auch, dass, ich meine, das Rad zurückdrehen ist dann einigermaßen schwierig.
Ja, das habe ich auch gedacht, also, wenn jetzt der italienische Staat jetzt würde wieder die Autobahn übernehmen, dass jetzt gerade besser wäre, ist auch zu bezweifeln, oder? Ich meine, das ganze Know-how müsstest du wieder aufbauen, von null eigentlich. Ja gut, dann würde ich sagen, beenden wir das so mal.
Ja.
Noch schnell zur nächsten Woche. Es wird eine Spezialausgabe geben, weil ich mit unserem Game-Experte Federico in Köln bin, an der Gamescom.
Oh yeah.
Die grösste Videospielmesse der Welt. Und da werden wir euch das erste Mal berichten, was da für neue geile Scheiß gibt.
Heiße Scheiß.
Heiße Scheiß.
Ja, da bin ich gespannt.
Ja, ja.
Das neueste Mario Kart.
Das gibt es nicht, es gibt ein Mario Party.
Mario Party.
Und ein Super Smash Brothers.
Kann man nicht auch Auto fahren?
Nein. Oh. Also, mal, es gibt so Minispiele und da kannst du auch Auto fahren.
Ja. Ach, das ist super.
So war es auch vor 20 Jahren gewesen. Ich weiß, ich habe das Deck als Mario Party gespielt.
Ja, da kannst du auch über PC-Sexismus.
Ah, das feinste Gamergate.
Das Gamergate, ja.
Ja, das ist jetzt, das machst du wieder ein Thema auf, da, du heilen mal.
Ja, ja.
Also ich, wir Reaktionen haben.
Also ich mach's auf. Ich tue es für euch vorbereiten.
Ja, also ja. Wir werden jetzt das ganze Gamergate können aufarbeiten. Das wäre vielleicht mal, das ist wirklich mal eine spannende Geschichte. Das könnte man schon mal mit dem Federico sonst mal,
ja, ihr könntet, mal machen. Ja, ihr könntet so eine Diskussionsecke dort machen.
All die Gamer fragen, was sie zu Gamergate
denken. Hast du etwas zu sagen zum Gamergate?
Ein bisschen mit dem H6 mal auf.
Einfach mal die wirdesten Huren Freaks einladen aufs Sofa.
Ich bin schon mega wundern, wie das so ist dort. Eigentlich so irgendwie ein paar tausend Huren Nerds auf einem Haufen.
Ja.
Sehr gut. Ja,
jetzt bin gut. Ich ein bisschen müde.
Ja, schon zwei gewesen.
Ja, wir haben nicht den Night Session gehabt.
Ja, wir sind noch. Der Russ hat uns noch behindert.
Genau. Die Russen-Invasion ist uns zuvorgekommen. Nein,
wir sind nicht entgegen.
Aber hey. Auch der Roger Federer blüht damals auf in den Night Sessions.
Ja, so wie wir hier oben. Und so damit wünschen wir euch.
Ja.
Eine gute Zeit und bis nächste Woche einmal.
Tschüss zusammen.
Ciao. We'll be right back.